Herzlich willkommen beim Ocean Summit Podium Flucht übers Meer vom 11. September 2020. Mit einem ganzjährigen Programm und dem Meeresschutzfestival im Sommer 2021 möchten wir vom Ocean Summit Kiel Meeresliebhaberinnen allen Alters für den Schutz der Meere vernetzen und begeistern. Unser Angebot wird gestaltet durch Expertinnen aus Wissenschaft, Naturschutz, Wirtschaft, Bildung, Kultur und durch deine Teilnahme. In den Shownotes findet ihr eine kleine zeitliche Übersicht des Podiums Flucht übers Meer. Wir starten mit einer Vorstellung unserer Gäste durch Ocean Summit Organisatorin Stefanie Sudhaus. Viel Spaß beim Reinhören und viele Grüße aus Kiel.
Meeresschutz ist auch Klimaschutz und die Menschen, die hierher kommen, haben auch mit Klimaschutz zu kämpfen, mit Klimaveränderung. Sie kommen aber vor allem übers Meer, übers Mittelmeer und das ist auf jeden Fall heute das Hauptthema hier mit in der Runde. Darf ich begrüßen die Gäste, die an der Diskussion teilnehmen werden. Carola Rakete, freue mich sehr, dass sie mit dabei ist. Sie ist studierte Nationalparkmanagerin und Naturschutzökologin. Außerdem erfahrene Kapitänin oder Kapitän ist die richtige Bezeichnung. Und sie hat vor allem Bekanntheit dadurch erlangt, dass sie im Jahr 2019 die Sea-Watch 3 mit 53 Geretteten an Bord gemäß der Rechtslage, das betone ich hier, nach Italien gebracht hat. Damals gab es trotzdem großen Widerstand in der italienischen Politik, vor allem von Matteo Salvini. Und sogar in Haft hat man Carola für ein paar Tage gesteckt. Gott sei Dank ist alles glimpflich ausgegangen. Wir haben auch hier mit in der Runde Aminata Touré. Herzlich willkommen heute hier. Aminata ist seit 2017 Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag und sie ist unter anderem Sprecherin für Migration und Antirassismus. Und seit 2019 ist sie, glaube ich, auch als einzige und erste Frau hier Landtagsvizepräsidentin in Schleswig-Holstein. Schön, dass du mit dabei bist. Wir begrüßen außerdem Zain Alabedin Al-Khatir. Er floh 2015 aus dem Sudan nach Libyen und weiter nach Deutschland und hat seine Erlebnisse auch in einem Buch veröffentlicht 2019, das heißt ums Überleben kämpfen. Und das drückt auch schon aus, was er erlebt hat auf dieser Reise und um was es heute ja auch ein bisschen geht. Denn in Libyen herrschen Gewalt und Ausbeutung, Schlepperbanden sind da anzutreffen. Ja, es hat es nach Deutschland geschafft und ist heute im Landkreis Hildesheim heimisch, macht eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker und gibt ehrenamtlich Fußballtraining für junge Menschen. Herzlich willkommen. Außerdem in der Runde Tarek Alouaz. Ist Jurist und war für die Hilfsorganisation Syrisch-Arabischer Roter Halbmond tätig. 2015 musste er Syrien dann aus religiösen und politischen Gründen verlassen. Hauptamtlich ist er mittlerweile für die Initiative S27 in Berlin tätig. Das ist ein internationaler Jugend-, Kunst- und Kulturhaus in Kreuzberg und er leitet dort den Bereich Prävention und Krisenmanagement. Ehrenamtlich arbeitet er unter anderem für die Seebrücke Schaftsichere Häfen, die sich auch für Aufnahmeprogramme der Städte und Länder einsetzt. Die Veranstaltung wird moderiert von Frau Silja Klepp. Silja Klepp ist Professorin für Geografie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie arbeitet heute vor allem zu Umweltmigration und Klimawandelanpassung, hat ihre Doktorarbeit aber damals zu Flüchtlingen auf dem Mittelmeer zwischen Libyen und Italien geschrieben und verfolgt seit ca. 2003 das Thema, ist also auch Fachfrau hier in diesem Gebiet. Ich freue mich sehr, dass sie die Veranstaltung moderieren wird und übergebe jetzt auch an Silja. Sie wird uns einen Einblick geben zur derzeitigen Situation. Wir haben es in den Medien ja gehört, Moria ist gerade in allen Medien, was passiert hier mit den Flüchtlingen, also hochaktuell nach wie vor und auch zu der Rechtslage, die hinter dieser ganzen Situation steht. Vielen Dank, Silja, ich übergebe an dich.
Ja, guten Abend, ein herzliches Willkommen auch von mir an alle Gäste und natürlich auch an alle Zuhörerinnen, die später ja dann auch noch natürlich selbst Fragen stellen können. Wie wir alle wissen, hat diese Woche in Lesbos die Lage sich sehr weiter zugespitzt. Das Lager Moria ist abgebrannt und 12.000 Menschen sind obdachlos. Die Blockadehaltung, Geflüchtete aufzunehmen, hält auf EU-Ebene weiter an. Auch Innenminister Seehofer bremst die Bereitschaft zur Aufnahme verschiedener Bundesländer. und auch vieler Kommunen. Dies alles ist Teil einer Politik, die schon lange anhält und die mit der Vergemeinschaftung des Flüchtlingsrechts und mit der Abschottung der Außengrenzen der EU schon in den 1990er Jahren begonnen hat. In den letzten Jahren hat sich dann die Situation in Griechenland und in der Türkei, aber auch in Libyen und Italien und auf dem Mittelmeer selbst sehr viel weiter verschlechtert. Momentan harren zum Beispiel auch 27 Geflüchtete auf dem Tanker Maersk Etienne aus vor Malta und können nicht ausgeschifft werden. Außerdem sind im August hunderte Menschen wieder ertrunken im zentralen Mittelmeer, die teilweise zumindest hätten gerettet werden können, weil man von ihnen wusste. Was ich heute Abend mit Ihnen gemeinsam machen möchte, ist, dass wir erstmal nochmal über die rechtlichen Grundlagen sprechen, dass wir da einfach nochmal gemeinsam Klarheit schaffen über das Asylrecht und die Rettungspflicht, die so ins Wanken geraten sind. Und dann auch über Libyen, über das wir so wenig wissen und wo wir heute Abend Gäste haben, die zu Libyen etwas sagen können. Aber wir möchten natürlich auch über die Möglichkeiten zur Aufnahme und zur Intervention sprechen und natürlich auch über Moria und die obdachlosen Menschen dort. Ich werde jetzt kurz einen Vortrag halten zur rechtlichen Einordnung, vor allen Dingen zur Situation zwischen Libyen und Italien, aber diese rechtlichen Grundlagen gelten natürlich dann auch europaweit. Dann werden wir die Diskussion für die Podiumsgäste öffnen, bis wir dann sehr gespannt sind auf Ihre Fragen. Jetzt werde ich meinen Bildschirm teilen und die vorbereiteten Folien Ihnen zeigen, mit denen ich jetzt, wie gesagt, so eine kleine gemeinsame Grundlegung machen möchte, vor allen Dingen der rechtlichen Situation und auch natürlich wie Recht und auch letztlich sogar zivilisatorische Errungenschaften, also Gewohnheitsrecht, Menschenrecht, unter Druck geraten und ins Wanken geraten und auch verfallen derzeit in der EU. Man kann sagen, dass wir seit der Europäisierung und dem Aufbau der Schengen-Grenzen, also seit ca. 1995, eine ständige Änderung der Routen und Transit- und Zielländer haben. Wobei man auch sagen kann, dass die Routen eigentlich immer schwieriger werden. Also zum Beispiel Gibraltar nach Spanien, das wird heute eigentlich gar nicht mehr genutzt, weil das alles militärisch schon längst abgeriegelt ist und diese Verträge dann auch aufgebaut wurden zwischen den Ländern, die das verhindern. Um zu der Route zwischen Libyen und Italien zu kommen, die einen Ausschnitt darstellt sozusagen der Geschehnisse, da hatten wir sehr wechselnde Anlandungszahlen seit ungefähr 2005. Im Jahr 2018 hatten wir zum Beispiel 23.370 Anlandungen von Bootsmigrantinnen in Italien aus Libyen. Und 2020 haben wir bisher knapp 20.000. Derzeit sind die Hauptherkunftsländer Tunesien, Bangladesch, Elfenbeinküste und Sudan. Vermisst oder tot aufgefunden wurden seit 2014 bis 2019 14.768 Menschen. Und das sind natürlich nur die Menschen, die dokumentiert sind. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Grundsätzlich kann man sagen, dass es im Mittelmeer einen Konflikt gibt, der bedeutet, dass das Mittelmeer für die einen Fluchtrouten sind, für die anderen Grenzräume, die es gegen illegale Migration zu schützen gilt. Hier zeigen sich Widersprüche zwischen nationalstaatlicher territorialer Handlungslogik, universell gültiger Menschenrechte und dem Anspruch eines funktionierenden Asylsystems der EU. So, und jetzt werde ich mal eine Folie weitergehen, wenn das geht. Ja, Entschuldigung. Jetzt die beiden Hauptproblemfelder aus rechtlicher Sicht sozusagen. Und zwar ist es einmal die Seerettung von Migrantinnen in Seenot und der Zugang der Migrantinnen zum europäischen Asylsystem. Das bedeutet, es sind einmal Aspekte des internationalen Seerechts, des humanitären Seerechts, das aber auch im nationalen Recht verankert ist, und des Flüchtlingsrechts. Diese wichtigsten Regelungen dazu finden sich einmal im internationalen Seerecht, das bei Seerettung besagt, dass alle, die sich in Seenot befinden, gerettet werden müssen, und zwar von allen, die auf See sind. Zudem gibt es aber eben auch noch ganz eindeutige Verantwortlichkeiten für die Seerettung. Das Mittelmeer ist in sogenannte Search and Rescue Areas eingeteilt. Das sehen Sie hier auf der Karte. Das heißt, die rechtliche Lage ist bei der Seerettung eigentlich sehr eindeutig. Es gibt kleine Unstimmigkeiten, die aber große Auswirkungen haben beim sogenannten Place of Safety, also dem sicheren Hafen. Aber eigentlich ist die rechtliche Lage klar. Das maltesische Search and Rescue Gebiet ist ziemlich groß und die Umsetzung ist sehr problematisch. Also die Umsetzung ist hier ein großes Problem. Es gibt Verzögerungspraktiken der zuständigen Sicherheitskräfte, maltesischen Sicherheitskräfte, das sind die Armed Forces of Malta. Es gibt Unklarheiten, wer die Flüchtlinge aufnimmt, vor allen Dingen bei Frontex-Missionen, also bei europäischen Missionen. Und es gibt natürlich leider auch schon seit vielen Jahren die Kriminalisierung von zivilen Retterinnen. Wir hatten schon 2004 mit der Cap Anna Moore eine Kriminalisierung von NGOs, die gerettet haben. Dann hatten wir einige Jahre lang eine gewisse Skandalisierung durch zum Beispiel auch das Europäische Parlament, aber auch sehr stark durch die Zivilgesellschaft, die gesagt hat, Rettung ist ein Recht und eine Pflicht. Und das Ganze wurde etwas besser, aber leider allerspätestens mit den Salvini-Dekreten von 2018 gab es in dem Bereich auch rechtlich massive Verschlechterungen in Italien. Salvini hat hohe Geldstrafen für Retterinnen versucht, auch rechtlich einzuführen. Diese Dekrete von Salvini waren teilweise illegal und werden teilweise jetzt auch zurückgenommen. Aber es gibt eben weiter eine Konfusion und auch Kriminalisierung von Rettern. Das bedeutet auch, dass es eine Kooperation mit libyschen Milizen gibt. Es gibt Rückschiebungen, illegale Rückschiebungen nach Libyen. Es gibt libysche Milizen, die auf Migrantinnen schießen. Und Malta hat sogar auch libysche Milizen in maltesisches Search and Rescue Gebiet gerufen. All das ist illegal. Und Zane wird uns später, denke ich, auch noch ein bisschen mehr sagen können, was die Menschen in Libyen erwartet. Insgesamt haben wir auch eine Verschlimmerung mit Covid-19. Der Rettungspflicht wird noch weniger nachgegangen und die Häfen in Malta und Italien wurden offiziell geschlossen. Im Flüchtlingsrecht haben wir folgende Lage, dass laut Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nach europäischen Richtlinien, die in nationalen Gesetzen verankert werden, Flüchtlingen Zugang zum Asylverfahren gewährt werden muss, auch jetzt nach europäischem Recht. Sie dürfen nach dem Prinzip des Non-Refoulement nicht in ein Land zurückgeschoben werden, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen oder Folter drohen. Das heißt, sie dürfen eigentlich nicht nach Libyen zurückgeschoben werden. Insgesamt wurde das nationale Flüchtlingsrecht seit den 1990er Jahren europäisiert und in nationales Recht umzusetzende europäische Richtlinien wurden erlassen. Sie kennen zum Beispiel eventuell die Schengen-Regelung oder auch die Dublin-Verordnung, die eben nun die Verfahren regeln sollen und die auch die gesamte Situation des Asylrechts sehr verlagert haben in die Außengrenzen und darüber hinaus in die Transitländer, die nicht innerhalb der EU leben. Das Flüchtlingsrecht ist auf See weniger eindeutig als die Rettungspflicht, vor allen Dingen eben auch wegen der Europäisierung des Asylrechts und der Grenzsicherung. Wer zuständig ist für Flüchtlinge, ist vor allen Dingen, wie gesagt, im Rahmen der Frontex-Einsätze oft unklar. In Italien haben wir insgesamt ein sehr fragmentiertes Flüchtlingsrecht auf Basis von Dekreten und Notfallgesetzgebung. Dekrete von Salvini haben auch im Asylbereich und im Versorgungsbereich der Flüchtlinge sehr große Verschlechterungen in Italien mit sich gebracht. Teilweise werden sie zurückgenommen, aber eben nur teilweise und nur die wirklich illegal sind. Wie ist die Situation jetzt aktuell? Die Nichtrettung hat, wie gesagt, im August Hunderten das Leben gekostet. Wir wissen von mindestens 2 Booten, die gerettet hätten werden können, mit mehr als 100 Menschen an Bord. Ein Boot wurde von 5 Männern beschossen. Zu einiger Aufmerksamkeit hat die Sea-Watch 4 und auch das Banksy-Schiff Louis Michel haben einige Aufmerksamkeit erlangt. Sie konnten insgesamt 353 Menschen nach Palermo bringen, wo sie für 2 Wochen auf einem Quarantäneschiff im Moment sind. Hingegen haben wir 27 Geflüchtete auf dem dänischen Tanker Maersk Etienne, das seit einem Monat vor Malta liegt und eben nicht die Menschen nach Malta bringen kann, das eigentlich zuständig wäre. Aber natürlich ist das Ganze kein nationales Problem oder nur Italien und Malta, die sich verweigern, sondern es ist ein EU-Problem, die EU behindert Rettung. Der deutsche Verkehrsminister Scheuer ist momentan dabei, die Rettungsschiffe von NGOs durch immer neue Sicherheitsbestimmungen auch zu blockieren. Und wie gesagt, es ist ein originär europäisches Problem. Insgesamt kann man sagen, dass die Europäisierung zu Unsicherheit und zur Auflösung von Verantwortung geführt hat, sowohl im Asylbereich als auch im Seerettungsbereich. Der Verfall des humanitären Seerechts und des Flüchtlingsrechts geschieht durch die Missachtung des Rechts und durch informelle und illegale Praktiken im Grenzraum, aber natürlich auch durch die Gesamtsituation, durch die politische, und wird aber eben nicht durch die legitimen Institutionen momentan vorangebracht, sondern wie gesagt eher durch diese informellen und illegalen Praktiken im Grenzraum. Und vorangebracht ist dann natürlich auch das falsche Wort, sondern wir können hier ganz klar von einem Verfall von Recht sprechen. In Italien haben wir eine ständige Situation seit 25 Jahren mindestens der Willkür und des anderen Ausnahmezustands. Und neben dem Verlust von Menschenleben und einem ständigen humanitären Notstand, natürlich auch in Griechenland jetzt, sehe ich einen großen Verlust von Recht und zivilisatorischen Errungenschaften. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Rettung auf See Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende altes Seerecht ist, Gewohnheitsrecht ist, Entschuldigung. Und ich bin sicher, dass wir damit eben auch unsere eigene Menschlichkeit und unser eigenes Recht, wenn nicht gar unser Menschsein, verlieren. Damit möchte ich jetzt meine kurze Einführung beiseite legen und würde mich freuen, wenn wir nun in die Diskussion kommen mit unseren sehr interessanten Gästen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde ganz zuallererst das Wort an Carola geben wollen. Ja, meine Frage wäre einfach, wie schätzt du die derzeitige Situation ein und auch wie siehst du sie im Kontext deiner eigenen, ja auch sehr starken Erfahrungen?
Ja, guten Abend. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich, dass so viele Teilnehmerinnen dann hier sind. Ja, die Lage im Vergleich zu vor einem Jahr hat sich definitiv nicht verbessert. Es gibt allerdings Veränderungen. Ich glaube, was insbesondere die italienische Regierung aus meiner Verhaftung gelernt hat, ist, dass eine Einzelperson zu verhaften sehr viel Aufmerksamkeit erregen kann und dass sich die europäische Öffentlichkeit eben doch darüber dann auch aufregen kann und wird. Und wir haben so viele Demonstrationen dann eben gehabt, dass ich den Eindruck habe, dass man davon in der Zukunft erstmal absehen wird. In den letzten Monaten ist man zu einer anderen Strategie übergegangen. Man hat einfach die Schiffe immer wieder festgelegt und beschlagnahmt, indem man eigentlich routinemäßige technische Inspektionen durchgeführt hat, bei denen man dann aber irgendwelche technischen Mängel gefunden hat, die sich in rechtlichen Grauzonen befinden. Und wo man Schiffe, die eigentlich jahrelang auf See waren und ihre technischen Kontrollen immer geschafft haben, versucht aus dem Verkehr zu ziehen. Das heißt, die Schiffe müssen dann diese Mängel irgendwie beseitigen und erst wenn sie das gemacht haben, dürfen sie wieder rausfahren. Und dadurch wird Rettung für Wochen oder Monate dann zum Teil unterbunden. Die Sea-Watch 3 zum Beispiel ist aus dem gleichen Fall jetzt schon seit 6 Wochen praktisch nicht auf See und es ist auch unklar, wann sie da rausfahren kann. Aber der Vorteil daran für die europäischen Regierungen ist eben, das erregt nicht so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig, also jetzt im Moment ist es so, wir haben ja auch dann die Sea-Watch 4 gehabt, die ist nach der Anlandung dieser 300+ Personen jetzt auch in Italien im Hafen, auch in einer 14-tägigen Quarantäne. Soweit ist das wegen Corona im Moment normal. Am Montag wird sich dann zeigen, ob dieses Schiff ebenfalls beschlagnahmt wird. Vermutlich wird es auch da eine technische Inspektion geben. Und wir befürchten natürlich intern, dass man auch dort irgendeinen technischen Mangel dann finden wird, der dazu führen wird, dass dieses Schiff eben nicht wieder ins Suchgebiet auslaufen darf und dass die Rettung von Personen, die sich aber in den vergangenen Wochen immer wieder auf See befunden haben, auch weiter verhindert wird. Von diesen Booten, die da alle rumfahren, wissen wir zum Beispiel auch von dem Suchflugzeug Moonbird, das Sea-Watch seit 2016 auch betreibt. Das Suchflugzeug ist jetzt am Freitag auch zum 3. Mal wieder gegroundet worden, mit ähnlichen bürokratischen Maßnahmen, dass man irgendeinen Paragraphen eben gefunden hat, gegen den das Flugzeug angeblich bei seinem Suchflug dann eben verstoßen hätte. Es hat jetzt keine Starterlaubnis mehr. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat wieder mal für den Moment ihr Auge auf See verloren. Das heißt, dieses Flugzeug hat sehr viel dokumentiert, wo die Boote eben sind, dann die Behörden darüber informiert. Die europäischen Behörden haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten dann im Regelfall nicht gerettet, auch wenn sie genau wussten, wo die Boote sind, auch wenn sie genau wussten, dass die Boote sich schon in der maltesischen Suchzone befinden zum Beispiel und dass es natürlich eine Pflicht zur Rettung gibt. Aber das Flugzeug hat genauso sehr, sehr viele illegale Rückführungen durch diese sogenannte libysche Küstenwache dokumentiert. Das heißt, es ist der EU natürlich extrem lieb, wenn dieses Flugzeug nicht fliegen kann und niemand sehen kann, was eigentlich vor sich geht. Und das heißt aber auch einfach ganz klar, dass Menschen als Konsequenz davon sterben. Ja. Nicht? Also weil wir nicht wissen, wo die Boote sind und die Leute fahren. Libyen ist im Bürgerkrieg nach wie vor. Der Druck, dieses Land zu verlassen, ist extrem groß. Gleichzeitig ist es so, die Leute, die zurückgebracht werden nach Libyen, bekommen wenig bis gar keine Unterstützung vom UNHCR. Ja. Die sind nicht immer bei der Anlandung vor Ort. Im Moment, wenn sie da sind, geben sie im Regelfall den Leuten ein Päckchen Essen und eine Flasche Wasser. Es gibt keine sicheren Unterkünfte oder finanzielle Unterstützung für diese Menschen. Laut einem Bericht des Weltsicherheitsrats über Libyen ist es so, dass am 21. August jetzt 2400 Personen in offiziellen Detention-Centern waren, wo die dann schreiben, auf Englisch wortwörtlich, where they are subjected routinely to grave human rights abuses. Ja. Also wirklich eine systematische Menschenrechtsverletzung finden in den offiziellen Detention-Centern statt. Und dann im nächsten Satz schreiben die eben, es gibt noch viel, viel, viel mehr inoffizielle Detention-Center, zu denen die überhaupt gar keinen Zugang haben.
So. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir können da auch gleich anschließen. Ich finde es sehr interessant, dass du nochmal unterstrichen hast, dass es momentan auch sozusagen eine Politik der Schikane gibt für die Boote und für das Flugzeug. Also, dass man versucht sozusagen die Aufmerksamkeit abzuziehen, indem man eher technische Mängel und Ähnliches geltend macht, damit die Schiffe nicht mehr rausfahren können. Jetzt möchte ich sehr gerne auf Libyen zu sprechen kommen. Meine Erfahrung ist auch schon 2006, als ich in Libyen geforscht habe, zu den Detention Centern, zu den Haftzentren gewesen, dass selbst die offiziellen Center mit allen Menschenrechtsverletzungen, die man sich nur vorstellen kann, auch einhergingen. Wirklich bis hin zur Hinrichtung. Und ich weiß leider, dass sich die Situation in Libyen allerdings noch weiter brutalisiert hat. Und ich möchte jetzt sehr gern Zane das Wort geben. Ich weiß, du hast Kontakt zu Menschen in Libyen und würde dich gerne um eine Einschätzung bitten der derzeitigen Situation und vielleicht auch nochmal, was du denkst, was sich mit Covid auch verändert hat. Wir hören dich nicht, Zane. Kannst du dein Mikro anmachen, bitte?
Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass heute dabei zu sein. Ja, die Lage in Libyen ist leider sehr schlimm. Und ich habe ja richtig Kontakte mit Leuten innerhalb 2 Wochen oder 3 Wochen auch wieder gehabt. Und vorgestern und gestern wieder. Und die berichten mir, dass das richtig, die Situation bei dem ist richtig schlecht. Und das Problem ist, es gibt keine Sicherheit. Und wie auch Carola gesagt hat gerade, da ist Bürgerkrieg und das ist jeden Tag. Also da hört man jede Minute Waffen. Und das kann man auch hier nicht gar nicht vorstellen. Und das Problem ist auch die Leute, nachdem die sich entschieden haben, die irgendwo hinzugehen. Also es gibt keinen Rückweg. Also man kann nicht von Libyen wieder zurück irgendwo anders, außer dieses Mittelmeer zu überqueren. Und danach, dann die werden auch trotzdem nicht gerettet, weil auch guck mal, wie Italien oder was weiß ich, die anderen Länder, die wollen auch gar keinen Flüchtling haben. Zweitens, es gibt auch, das ist so viel für die Rettungs, für die Leute, die bei Seenotrettung arbeiten. Das ist so viel Arbeit für den. Die sind tausend Leute pro Tag. Die sind überall, also im Mittelmeer, und die können auch nicht alle gerettet werden. Und ich bin mir sicher, dass wenn jemand über das Mittelmeer gekommen ist und nicht gerettet werden, der kann nicht hierher kommen. Der schafft das nicht. Ich weiß, ich habe das genau gesehen, dass das ohne Rettung schafft niemand hierher nach Europa zu kommen. Und das finde ich unfair, das, was die Leute jetzt machen. Das einzige Wunsch, was die Leute, dass die über das Mittelmeer kommen oder in Mittelmeer, während die das im Mittelmeer sind, die einzige Wunsch, dass die gerettet werden. Trotzdem leider sterben davon.
Darf ich noch mal kurz nachfragen? Du sagst, dass die Rückwege im Moment auch weit versperrt sind, also die Menschen können nicht zurück.
Ja, die Leute, die in Libyen, die sind gesperrt, überall gesperrt.
Weil die Sahara dort liegt und weil der Weg durch die Sahara sowieso ganz extrem
ist. Ja, über Sahara kannst du nicht über Sahara wieder zurückgehen, weil da überall kriminelle Leute da, überall Betrüger. Und egal, wo du bist nicht frei. Also ich kann in Libyen, als ich in Libyen war, ich kann nicht auch zum Supermarkt gehen und was kaufen. Also wenn jemand mich gesehen hat, der entführt mich sofort und muss ich Geld bezahlen, damit ich freigehe. Genau. Und morgen wieder werde ich nochmal entführt, weil jemand anders sieht mich genauso schlimm. Und die Libyen selber, die Leute, die aus Libyen, die haben keine andere Ausnahmequelle, außer Menschen zu verhandeln, also mit Menschen zu behandeln oder Menschenhandlung. Und das ist richtig ein Problem für die ganze, ich verstehe das einfach nicht, aber die haben keine einzige andere Einnahmequelle außer Menschen zu behandeln. Und das ist auch, das ist richtig das Problem.
Herzlichen Dank, Zane.
Ja,
ich würde Aminata Touré bitten, wie siehst du denn die aktuelle politische Lage? Und natürlich würde ich dich auch gerne fragen, wo du eventuell eben auch Hebel siehst auf Landesebene. Möglicherweise die Situation eben zu verbessern.
Ja, danke erstmal für die Einladung und auch für die Berichte eben gerade. Die Situation, oder ich fange mal dort an, wir haben insgesamt, würde ich sagen, ein absolut politisches Versagen, wenn es um die Frage geht, Menschen in Schutz zu bringen oder eine europäische Verteilungslogik hinzubekommen oder irgendwo an irgendeiner Stelle auch eine eigene politische Verantwortung ein Stück weit zu sehen. Das konnte ich beobachten, seitdem ich, bevor ich im Schleswig-Holsteinischen Landtag war, habe ich im Deutschen Bundestag gearbeitet, und zwar genau seit 2015. Und das heißt, ich habe die politischen Prozesse sehr nah immer mitbekommen und verfolgt. Und das heißt, wir sind jetzt 5 Jahre später. Die Situation hat natürlich nicht 2015 angefangen, aber ist da natürlich einfach implodiert. Und so wie Carola am Anfang meinte, wir haben ja immer so ein Problem mit so einer Aufmerksamkeitsökonomik ein Stück weit. Also wir gucken immer dann zu bestimmten Orten hin, wenn man merkt, dort gibt es gerade eine eskalative Situation. Das Problem in dem Bereich Flucht und Migration ist aber einfach, dass wir so viele Krisenherden haben, dass wenn man sich gerade auf eine Situation fokussiert hat oder angeguckt hat, sei es einmal das Mittelmeer, dann ist dort die Konzentration und die Fokussierung, aber zeitgleich passieren noch 15 andere Katastrophen nebenbei. Und dadurch, dass man zu fast gar keiner Frage europäisch eine Antwort drauf gefunden hat, ploppen die Probleme immer wieder auf, und die Konsequenz dessen sind halt in der Regel immer Humanität, Menschen, die auf Kosten dessen dann ihr Leben verlieren. Und die Frage, die du mir gestellt hast, wo unsere Verantwortung ist, gerade auch auf Landesebene, ist meiner Meinung nach, und deswegen ist es das, was wir 2017 bei uns in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben haben, ist zu sagen, wir möchten humanitäre Aufnahmeprogramme als Antwort auf politische Katastrophen wie der Situation und dem Massengrab am Ende des Tages des Mittelmeers zu verhindern. Also sich die Frage zu stellen, wie können wir das eigentlich organisieren, dass Menschen gar nicht erst solche Fluchtrouten gehen müssen, in Kauf nehmen müssen, dort zu sterben, sondern dass wir sagen, vor Ort machen wir bestimmte Prozedere zusammen mit IOM oder dem UNHCR und haben so ein Programm in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht mit einer kleinen Summe von 500 Personen. Eine Situation, die man ja auch nur organisiert bekommt, wenn man das Bundesinnenministerium auf seiner Seite hat. Die meisten von euch werden davon wissen, dass es im Aufenthaltsgesetz eine Regelung gibt, dass man als Bundesland nur aufnehmen kann, wenn das Bundesinnenministerium dazu d'accord sagt. Und wir haben ja gerade auch eine ganz massive Diskussion darum, weil es um die Frage der Aufnahme von den knapp 13.000 Personen auf Moria geht. Da geht es genau um die Frage, können wir das jetzt eigentlich auf den Weg bringen oder nicht? Und da, wo wir immer wieder die Blockadesituation des Bundesinnenministeriums feststellen. Wir haben uns also die Frage gestellt, wie können wir selber einfach aktiv werden und auch eine Gegenantwort zu Fluchtwegen, wie es diese gibt, organisieren. Und auch als Beispiel, also um einfach mal voranzugehen an der Stelle und zu sagen, wir machen ein solches Aufnahmeprogramm mit der Situation, wir haben Camps, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent. Wir haben die ersten knapp 100 Personen aus Kairo, aus einem Flüchtlingslager, dann hierher gebracht, die dann halt sicher den Weg hierher finden konnten. Und ich glaube, die Frage muss man sich immer wieder stellen, und sie wird ja auch oft diskutiert, bloß wird sie nicht mehrheitlich gegangen, von den europäischen Staaten, zu sagen, wie können wir humanitäre Aufnahmeprogramme machen und wie können wir vor allem auch, wenn wir wissen, dass all diese Katastrophen stattfinden, unserer staatlichen, unserer politischen Verantwortung wieder gerecht werden. Weil das, was wir sehen, ist ja schlichtweg einfach, dass wir es als Europäische Union einfach, diese Verantwortung, was passierte auf dem Mittelmeer, haben wir selbst Organisationen, sind wir selbst unterwegs und versuchen, einen Menschen zu retten, komplett aufgegeben hat. Und als würde das nicht reichen, diejenigen, die es zivil tun, auch noch zu kriminalisieren. Das heißt, es ist eine maximale Verantwortungsabgabe. Und das ist die Situation, wie ich sie gerade beschreiben würde. Ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, und das sind wir nicht nur seit diesem Jahr, das sind wir seit 5 Jahren, das sind wir seit sehr vielen Jahren, an der Stelle eine Verantwortung immer wegzuschieben, immer zu sagen, wir werden erst handeln, wenn andere europäische Staaten auch etwas tun werden. Und das zieht man durch seit 5 Jahren, immer wieder zu sagen, wir haben uns noch nicht darauf einigen können, ein europäisches Asylsystem zu schaffen, bei dem es einen Verteilmechanismus gibt, in der Logik von, die Menschen kommen zwar in den Anrainerstaaten an des Mittelmeers, aber danach gucken wir, wie eine Verteilung aussieht. Und man ruht sich darauf aus, zu sagen, ja, es gibt aber die und die Staaten, die das nicht machen möchten. Und die Logik, die wir da haben, als Grüne, spreche ich jetzt mal auch auf Bundes- und auf europäischer Ebene, ist halt zu sagen, wir müssen halt vorangehen, wenn andere es nicht tun. Weil die technokratische Antwort und in weiten Teilen rassistische Antwort darauf, warum man keine Verteilung machen möchte, kann keine Antwort darauf sein. Zu sagen, andere machen es halt auch nicht, dann können wir halt auch nichts tun. Und das ist die katastrophale Situation, in der wir uns seit Jahren befinden. Und ich bin, um es mal vorsichtig auszudrücken, gerade was die Situation auf Lesbos angeht, gespannt, was in den nächsten Tagen passieren wird. Wir führen politisch gerade sehr viele Gespräche und führen sehr viel Druck aus Richtung Berlin, um dort eine Veränderung hinzubekommen. Die Zivilgesellschaft spielt dort eine massive Rolle, die den Druck maximal erhöht. Ich kann das aus politischer Perspektive wirklich immer wieder nur betonen, dass es was anderes ist, ob man in Verhandlungsräumen drin sitzt und sagt, wir finden es richtig, dass es diese Antworten braucht, als wenn auf der Straße nochmal 10.000 Leute unterwegs sind. Und es ist bitter, dass das notwendig ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite merke ich trotzdem, dass bei vielen politischen Verantwortlichen die Notwendigkeit nicht gesehen wird, sondern immer nur von diesen unsäglichen Pull-Faktoren gesprochen wird. Immer wieder gesagt wird, wenn wir jetzt helfen, dann führt es dazu.
Genau, aber das ist genau, ist ja eine Nebelkerze, wie wir wissen.
Absolut. Egal wie oft man versucht, es zu entkräften. Egal wie oft man versucht zu entkräften, dass das nicht unsere Argumentation sein kann, um nicht menschlich zu handeln und Menschen zu retten. Und dass diese These widerlegt ist des Pull-Faktorens. Aber das hält sich wie sonst was in der politischen Diskussion. Und das glaube ich auch sehr bewusst, dass man das so hält.
Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde, du hast das sehr gut formuliert. Also wir können tatsächlich sagen, die Verantwortlichen, die eigentlich für die Rettung zuständig sind, machen es nicht mehr und kriminalisieren eben hingegen diejenigen, die es machen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Nationalstaat auf keinen Fall möchte, dass andere Akteure auf dem Mittelmeer zum Beispiel aktiv werden. Also dass sozusagen die nationalstaatliche Souveränität da gewahrt wird, nur der Staat als Agierender dort zugelassen ist, obwohl aber, wie gesagt, nicht mehr gerettet wird, der Pflicht nicht mehr nachgekommen wird, was natürlich absurd ist. Und dann hast du auch natürlich die Blockade des Bundesinnenministeriums unterstrichen. Genau, also da würde ich gerne jetzt auch gleich noch mit Tarek ausführlicher drauf eingehen. Als es am Mittwoch hieß, dass Moria brennt und als sich dann gezeigt hat, wie schrecklich sich die Situation auch in Moria entwickelt, war ich doch auch froh, am Abend zu sehen, dass über 1000 Menschen sogar in Kiel auf der Straße waren. Ich glaube, in ganz vielen Städten in Deutschland waren Menschen auf der Straße. Aminata, du hast unterstrichen, dass dieser Druck der Straße sozusagen, der Zivilgesellschaft auch ganz, ganz wichtig ist. Tarek, ich würde dich um eine Einschätzung bitten. Welche Rolle hat nun die Zivilgesellschaft? Vielleicht kannst du uns auch nochmal sagen, welche wichtigen Initiativen es gibt in diesem Bereich. Wir haben ja schon eine ganze Reihe von ganz wichtigen Initiativen. Und wie du auch jetzt die momentane Situation einschätzt.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich, dass auch viele Menschen heute auch dabei sind. Wir haben es in der letzten Zeit gesehen anhand mehrerer Beispiele. Ich erinnere mich vor einem Jahr ungefähr, als Sea-Watch 3 ein Stand-off hatte, wo Carola dabei war, dass einfach die Zivilgesellschaft einen sehr großen Druck ausüben könnte, dass die Situation dort eine ausreichende Aufmerksamkeit bekommt, und zwar auf europäischer Ebene, und dass das mehr Druck auf die Politik macht, dass sie ihre Blockadehaltung, und zwar nicht nur insbesondere die deutsche, aber insgesamt die europäische Politik, dass sie ihre Blockadehaltung einfach lockern oder auflösen. Das haben wir auch zuletzt in der letzten Aktion von der Seebrücke hier vor dem Reichstagsgebäude gesehen, wo auch wir die Bundespolitik zu einem Punkt auch gebracht haben, dass PolitikerInnen einfach sich selbst verpflichtet haben, zu der Aufnahme was zu tun. Und jetzt erwarten wir, dass sie was tun. Und genau in der aktuellen Zeit, als wir jetzt die schrecklichen Bilder aus Moria sehen und denken wir, in Deutschland alleine gibt es mehr als 180 Kommunen, die bereit für die Aufnahme sind. Bundesländer und Landesregierungen stellen Aufnahmeprogramme, stellen Anträge auf Aufnahmeprogramme ans Bundesinnenministerium. Das hat Aminata auch erklärt. Da brauchen sie ein Vernehmen vom Bundesinnenminister davor. Und diese Blockadehaltung von Horst Seehofer gibt es seit Jahren. Also der gibt diese Einvernehmen nicht. In der letzten Zeit haben wir zweimal erlebt, durch zwei Anträge von Berlin und Thüringen für die Aufnahme aus Moria. Aber das betrifft auch die aus Seenot gerettete Menschen. Denn diese Aufnahmeprogramme könnten für Menschen aus Libyen beantragt würden, für Menschen aus Griechenland beantragt würden, aber auch für aus Seenot gerettete Menschen beantragt würden. Die Zivilgesellschaft spielt hier eine sehr große Rolle, dass sie mehr Druck auf die politische Ebene ausüben sollen, dass die Politik sieht, dass die Zivilgesellschaft bereit ist. Also die Politik sieht das anhand die Aufnahmeerklärungen von den Kommunen und von den Ländern. Aber trotzdem, sie wollen alles dazu tun. Und das sagte die CDU mehrmals in mehreren Veranstaltungen, dass sie alles tun würden, damit die Situation von 2015 sich nicht wiederholt. Und das sehen wir jetzt, das haben wir in Februar gesehen an den türkischen griechischen Außengrenzen, das erleben wir im Mittelmeer. Und was die Politik nicht verstehen möchte, dass diese Blockadehaltung, diese Abschottung und Abschreckung wird die Fluchtbewegung nicht stoppen, denn die Menschen, die fliehen, haben nichts zu verlieren. Die sind unter massiver Druck, die sind teilweise unter Lebensgefahr. Sie leben in Ländern, wo man gar nicht leben kann, zum Beispiel in Libyen, in der Türkei, wo Verfolgungen gibt, wo sie kommen aus Ländern, wo Kriege herrschen. Und die Fälle der Seenotrettung im Mittelmeer oder Schließung der Grenzen, türkische und griechische Grenzen, wird die Menschen nicht aushalten, noch weiter zu versuchen, wenn sie wirklich nicht mehr zu verlieren haben, außer ihr Leben, was sowieso dort in Gefahr ist, wo sie sich befinden. Und deswegen gibt es immer wieder die Versuche, den Überfahrt über das Mittelmeer zu machen. Also die Situation, ich würde zurück, einen Schritt zurück zu der Situation in 2015. Damals gab es die Welle, ich war einer der Menschen, die am Hauptbahnhof in Budapest standen. Einer der 10.000 Menschen in 2015. Und da erinnere ich mich, wie die griechische Regierung nicht mehr, also die griechische die ungarische Soldaten nicht mehr die Kontrolle hatten. Und anhand dieser Druck dort, aber auch die Druck, die auf Straßen hier in Deutschland war, gab es die Erklärung durch Deutschland, dass die Grenzen geöffnet werden sollten. Aber das könnte nicht geben ohne dieser Druck von dort und die Druck von hier durch die zivile Gesellschaft. Und das ist gerade anhand dieser Situation, die wir gerade erleben, sehr wichtig. Wir sehen die Bilder in Moria und fragen wir uns, was muss es noch passieren? Also Menschen leben dort jetzt im Wälder und auf den Straßen. Und dann kommt Horst Seehofer und sagt, wir sind bereit, 150 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Das ist ein Armutszeugnis und nicht mehr als ein Armutszeugnis.
Das kann nicht die Antwort sein, ja.
Ja, das kann nicht die Antwort sein auf Menschen in der Not.
Und ich schätze das auch so ein wie du. Also ich habe das auch so in Libyen erlebt, auch schon damals, 2006, dass die Menschen mir auch gesagt haben, dass sie nichts zu verlieren haben und dass sie eben teilweise gerade auch die Geflüchteten eben nicht zurück konnten in ihre Heimatländer. Was ich zudem damals erlebt habe, war, dass die Politik der Europäischen Union in Libyen erst dazu geführt hat, dass die Situation in Libyen so schlecht wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Davor haben Menschen in Libyen gearbeitet aus Subsahara-Afrika, haben dort ihrem Lebensunterhalt nachgegangen. Und mit dieser Politik der Europäischen Union dort Druck zu machen und Gaddafi damals noch zu sagen, er soll die Haftzentren aufbauen, dadurch haben dann viele, sind in so eine unsichere Situation gekommen und diese Politik des willkürlichen Verhaftens auf den libyschen Straßen konnte es dann erst geschehen. Davor gab es diese Haftzentren teilweise gar nicht in Libyen. Also das hat mir damals auch schon die Absurdität, sage ich mal, der europäischen Politik vor Augen geführt, die Situation in Libyen so unsicher gemacht hat, dass die Leute sich erst dann überhaupt auf den Weg gemacht haben. Ja. Genau, vielleicht noch mal kurz zur Blockade des Bundesinnenministeriums, weil ich denke, das ist ein sehr zentraler Punkt. Und Aminata, du hattest auch schon gesagt, wir werden jetzt hier in den nächsten Tagen eventuell erleben, hoffentlich, dass sich dann doch dort was bewegt. Vielleicht könnt ihr noch mal, auch Aminata, du vielleicht noch mal ganz konkret sagen, wo da die Hebel sind, wo du Möglichkeiten siehst, wo du auch siehst, dass sich da vielleicht was bewegen könnte. Vielleicht auch eben, es gibt diese Bundesratsinitiative von Berlin, dass sie versuchen, genau diesen Artikel 23 des Aufenthaltsgesetzes auszuhebeln. Wird das möglich sein? Kann es eventuell sein, dass wir es schaffen, dass ohne das Einverständnis des BMIs dann Menschen aufgenommen werden können in naher Zukunft?
Das ist eine sehr gute Frage. Und bevor ich jetzt hier in diesem Termin war, war ich mit der Bundesratskoordinierung von uns seitens der Grünen im Gespräch genau zu dieser Frage. Und Berlin und Thüringen haben ja quasi den Vorschlag gemacht und dieser Punkt ist schon seit Monaten auch in der Diskussion zu sagen, lasst uns das doch selbst entscheiden können. Also, dass es nur noch ein Benehmen mit dem Bundesinnenministerium gibt und kein Einvernehmen mehr. So, und wir sind da absolut dafür, aber ich habe eine Tendenz, in welche Richtung das in Schleswig-Holstein beispielsweise gehen würde, dass CDU und FDP beispielsweise sich nicht dafür aussprechen würden. Also ich gehe stark davon aus, dass es dazu kommen wird, dass es zu einer Enthaltung seitens Schleswig-Holstein kommen wird, weil man sich da nicht einig ist an der Stelle. Und ich befürchte, dass es das in ganz vielen Bundesländern geben wird, weil wir Bundesländer haben. Also was ja auffällig ist, ist ja, welche Bundesländer machen den Vorschlag und sind dafür. Wenn man sich dann Berlin und Thüringen anguckt, dann weiß man, das sind rot-rot-grüne Koalitionen. Bremen wird wahrscheinlich als rot-grüne Koalition auch Ja dazu sagen. Und im Rest der Republik haben wir eigentlich bis auf Hamburg mit Rot-Grün Koalition, die sind von bis, ne? Also durchmischt und da, wo es nicht eine klare Positionierung dazu gibt, dann an der Stelle. Also man wird sich das angucken dann nachher im Bundesratsverfahren. Wir sind hier als Grüne in Schleswig-Holstein, die Verhandlungen dazu laufen nächste Woche dann erst auf der Ebene der Landesregierung, aber wir sind dafür, dass es geändert wird von dem Einvernehmen zu dem Benehmen. So, dann kommt es darauf an, wie die Verhandlungen dann da laufen werden. Aber es gibt viele, die da kein Interesse daran haben. Viele Bundesländer, beziehungsweise auch viele offensichtlich konservative Parteien und liberale Parteien, weil man immer mit der Argumentation kommt, zu sagen, es braucht eine Einheitlichkeit in der Frage der Aufnahme, eine nationale. Und das ist aber eigentlich meiner Meinung nach eine Schwachsinnsargumentation, weil der Punkt ist, es geht ja nicht darum, dass du als Bundesland dann sagst, ich möchte Aufnahme machen und ich sage dem Bund nicht Bescheid und dann tauchen da auf einmal Leute auf, sondern das haben wir ja in Schleswig-Holstein auch gemacht 2017. Wir haben das in unseren Koalitionsvertrag reingeschrieben, ohne mit dem BMI darüber gesprochen zu haben. Dann war unser Innenministerium, das CDU geführt ist, in der Verantwortung, mit dem BMI zu sprechen und zu sagen, wir werden das machen. So, und ihr dürft das nicht blockieren. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, damit diese Koalition überhaupt steht. Das heißt, es geht natürlich nicht, dass die Bundesländer das machen ohne das Bundesinnenministerium, weil sie eine Infrastruktur haben, die wir als Bundesländer gar nicht organisieren können. Mit dem Auswärtigen Amt, Sicherheitskontrollen und so weiter und so fort. Und dagegen sagt auch niemand was von den Bundesländern. Man sagt nicht, man will die Infrastruktur des Bundes nicht haben, aber der Bund darf halt nicht so erpressen. Also das heißt, es geht um die Frage, dass man die eigene Verantwortung trägt, auch die Kohle zahlt. Das wird übrigens ein wesentlicher Punkt sein. Solche Aufnahmeprogramme sind unfassbar teuer natürlich, wenn man Infrastruktur und so weiter auf den Weg bringen möchte. Aber wenn die Länder sagen, wir sind d'accord, dann sollen sie es halt machen können. Und es darf halt nicht zu so einem politischen Erpressungspunkt werden, dass der Bundesinnenminister sich über 74 Kommunen über etliche Bundesländer hinwegsetzt und sagt, okay, ich möchte das aber nicht und deswegen tun wir das nicht. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Abstimmung ablaufen wird. Aber wenn man sich die Bundesratsmehrheiten anguckt, sieht es schwierig aus, sage ich ganz offen und ehrlich, dass es tatsächlich zu einer Mehrheit da kommt. Aber das muss ja auch gar nicht der einzige Weg sein. Ich glaube, dass es trotzdem gut ist, das auf den Weg zu bringen. Ja. Es kommt darauf an, dass wir als Bundesländer, und da sehe ich uns ganz stark in der Verantwortung, wir haben heute erst einen Antrag als Koalition eingebracht fürs Parlament. Wir tagen in 2 Wochen wieder, dass wir nochmal den Druck erhöhen müssen Richtung Berlin, zu sagen, wir sind bereit aufzunehmen. Der Ministerpräsident hat das, glaube ich, gestern im Schleswig-Holstein-Magazin gesagt. Die Innenministerin und ich haben das 2 Tage vorher gesagt. Das heißt, den Druck die ganze Zeit zu erhöhen, zu gucken, welche Option haben wir als Bundesländer. So, natürlich sind wir nicht der Nationalstaat, aber wir haben politische Einflussnahme und der müssen wir gerecht und bewusst werden. Und da den Druck Richtung Berlin erhöhen, damit sie wiederum ihre Bereitschaft signalisieren, mehr zu tun, als ein paar Decken hinzuschicken, sondern Menschen aufzunehmen. Und für mich geht es auch um die Frage, natürlich eine Akuthilfe beispielsweise auf Lesbos zu treffen und dort was zu machen, die Menschen akut in den wenigen Tagen zu helfen. Aber es geht auch darüber hinaus um eine Verteilung. Und so wie Tarek es schon gesagt hat, 100 oder 150 UMFs, das ist eine peinliche Größe einfach. Und wir können mehr leisten als das. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Argumentation und Diskussion zu sagen, okay, wir sprechen über 150, 500, 5000 oder sonst was. Wir sind die Europäische Union, wir haben fast 500 Millionen Menschen, die wir in unseren Nationalstaaten haben. Wir können das leisten, 13.000 Menschen aufzunehmen und auch darüber hinaus. Aber die Diskussion in den letzten Monaten hat sich immer weiter nach unten korrigiert. Von 5000 runter auf 1500, jetzt sind wir bei 150 angekommen. Und das ist eine fatale Entwicklung.
Genau, und ich denke auch, dass es eben nicht sein kann, dass man immer dann nach Polen guckt oder in andere Länder wie Ungarn, die eben sagen, ja, wir nehmen einfach keinen einzigen auf. Das kann ja einfach nicht die Politik dann auch von Deutschland sein, die dann übernommen wird sozusagen. Und es kann nicht sein, dass wir auf Viktor Orban warten, bevor wir das europäische Recht sozusagen dann auch erfüllen. Genau, also ich höre raus, dass es sozusagen wichtig ist, auch auf allen Ebenen Druck zu machen. Ich würde vielleicht dann jetzt gerne noch mal kurz von Tarek und Carola auch was von der Initiative der sicheren Häfen hören und vielleicht von anderen und auch der Seebrücke, also von anderen Initiativen, die eben auch eher von unten kommen sozusagen, aus der Zivilgesellschaft herauskommen. Und dann würde ich auch die Diskussion schon sehr gerne öffnen und will schon mal dazu anregen, dass Sie alle als Zuhörerinnen bitte auch Fragen stellen, die in diesem ganzen Themenkreis gerne angesiedelt sein können. Carola, magst du noch mal kurz was zu den sicheren Häfen auch sagen?
Die sicheren Häfen sind jetzt tatsächlich gerade gar nicht so mein Spezialgebiet.
Können wir das gerne auch an Tarek weitergeben? Oder möchtest du noch was anderes sagen? Das anschließt jetzt auch an die Worte von Aminata. Oder auch gerne nochmal zur Rettung.
Also ich kann vielleicht noch kurz da hinzufügen, dass es jetzt abgesehen von diesen solidarischen Städten, die es ja natürlich auch nicht nur in Deutschland gibt, sondern eben auch in anderen Ländern, Barcelona oder Palermo und so weiter, da eben noch mehr Initiativen gibt, die das versuchen. Es gibt genauso diese Idee der humanitären Korridore. Das wird von der evangelischen Valdese-Kirche in Italien zum Beispiel betrieben. Die haben so einen humanitären Korridor für Resettlement aus dem Libanon. Und eben auch so, dass eben die Kirche dann die finanzielle Verantwortung für diese Menschen übernimmt. Also es gibt auch wirklich andere Initiativen, die versuchen, um das jeweilige Innenministerium irgendwie herumzukommen. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht einfach mehr versuchen muss und dass es andere Wege geben könnte. Es wird auch versucht, so ein humanitärer Korridor aus Libyen irgendwie aufzubauen. Das gestaltet sich aber halt extrem schwierig. Da sind die noch nicht weiter vorangekommen. Das Kontingent, was die im Libanon haben, ist auch extrem klein. Aber immerhin, der funktioniert das? Was man sonst noch sagen kann, es gab ja auch mal so diese Idee, ein Resettlement sozusagen für Menschen aus Libyen dann eben zu schaffen. Da hieß es, dass die über den Niger dann das Land verlassen sollten. Und es gibt Leute, die dann da eben ausgewählt wurden und von denen wir wissen, dass die auch seit über einem Jahr im Niger praktisch feststecken, ohne dass die in irgendeine Richtung jetzt weitergekommen sind. Also sie sind einfach jetzt in einem anderen Camp in einem anderen Land. Das UN-Resettlement, was es ja ganz offiziell gibt, ist mit Corona im Moment komplett gestoppt. Also auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel in Libyen sind und eigentlich beim UNHCR als Flüchtlinge anerkannt sind, ist es so, dass es für die weder vor noch zurückgeht. Ne? Also selbst die registriert sind, kriegen kaum Hilfe irgendwie vom UNHCR und alle Möglichkeiten für Resettlement finden im Moment eigentlich überhaupt gar nicht statt. Also die Leute stecken wirklich in Libyen fest auch. Und was wir natürlich auch noch hören, ist dadurch, dass Corona dort wirklich auch die Lage für die Leute, die dort halt auf dem Schwarzmarkt natürlich arbeiten, sehr schwierig gestaltet. Es noch viel schwieriger ist, einfach einen Job irgendwie zu finden oder zu haben. Kontakte zu Leuten, die gesagt haben, dass sie halt einfach auch nicht genug Geld haben, um sich ausreichend zu essen zu kaufen, dass sie nur einmal am Tag essen und so weiter. Also das sind Zustände, die jetzt mit Corona die gesamte Lage in Libyen für die Leute, die da feststecken, noch viel schlimmer machen, als sie sowieso schon war. Und das sind jetzt natürlich, also die Leute, von denen ich jetzt spreche, sind Leute, die nicht in Detention-Centern sind, sondern praktisch frei in Wohnungen oder so irgendwie halt in Libyen sind. Und ich glaube, es ist halt einfach wirklich wichtig, dass man abgesehen von diesen offiziellen Mechanismen durch die Nationalstaaten oder durch die UN, die halt irgendwie überhaupt nicht funktionieren, schauen kann, welche andere Möglichkeiten es noch irgendwie gibt, Leute an sichere Orte zu bringen.
Ja, herzlichen Dank. Du hast auch von der Initiative der Städte geredet, die sich ja auch untereinander europäisch stark vernetzen, was ich auch eine sehr interessante, auch hoffnungsvolle Entwicklung schon finde. Tarek, möchtest du noch kurz was dazu sagen, auch zu den Aufnahmeprogrammen, die von unten fokussiert werden, anversiert werden, gestützt werden?
Ja. Also die erste Frage war zu der Bündnis sicherer Häfen, Städte sicherer Häfen. Das ist ein Bündnis, der sich gebildet hat nach dem ersten sicherer Häfen-Kongress in Berlin vor einem Jahr. Also für Hintergrund, eine Stadt kann ein sicherer Hafen sein, wenn sie ihre Bereitschaft erklären, mehr als die Quote, die vom Bund erteilt ist, Menschen aufzunehmen. Und zwar diese Menschen, entweder Menschen aus den Lagern an den Außengrenzen oder aus Seenot gerettet haben, dass die Städte selber keine Aufnahmeanträge stellen können. Deswegen müssen die Landesregierungen diese Anträge stellen. Und dann sind wir wieder bei diesem Verfahren. Da hat sich ein Bündnis gebildet nach dem ersten Treffen der BürgermeisterInnen dieser Städte. Das sind deutschlandweit 170 Städte, die ihre Bereitschaft immer wieder erklären und bekräftigen. Und der Bündnis an sich gehören mehr als ungefähr 60 Kommunen an, gerade in Deutschland. Sie haben mehrere Briefe an das Bundesinnenministerium, offene Briefe. Das letzte offene Brief wurde heute an Frau Angela Merkel geschickt, dass sie diese Blockadehaltung von Bundesinnenminister auslösen soll. Das Problem aber, die wir erleben, die Blockadehaltung kam direkt vom Horst Seehofer. Da haben wir aber die komplette Bundesregierung dahinter. Auch wenn die Bundesratsinitiative jetzt durch den Bundesrat zugestimmt wurde, dann muss sie im Bundestag nochmal zugestimmt, diese Gesetzesänderung. Und da haben wir wieder die Bundesregierung mit ihrer Blockadehaltung, die immer wieder an eine europäische Lösung sich bezieht. Was seit Jahren diskutiert wurde, nicht gibt bisher und nicht geben wird. Und das sehen wir immer wieder. Und die Frage dann, sollen wir die Menschen einfach so lassen in der Not? Was mich in der letzten Zeit persönlich gestört hat, dass die Frage der Menschenrechte und die Einbehaltung der Menschenrechte immer mit Kapazitäten verbunden wurde. Und die erste Frage, die heute im Bundestag gestellt wurde, ob Deutschland bereit ist, 13.000 Personen aufzunehmen oder nicht. Wobei erstmal, wenn wir statistisch sehen wollen, es gibt schon keinen Mangel an Ressourcen und keinen Mangel an Kapazitäten in Deutschland, diese Aufnahme zu machen. Aber einfach die Menschenrechte mit Kapazitäten zu verbinden und sich zu fragen, sollen wir einfach Menschen in der Not helfen? Haben wir dafür Kapazitäten oder nicht? Also ich frage mich, wo leben wir? Was soll noch passieren? Wie viele Menschen sollen noch sterben, dass die Bundesregierung diese Blockadehaltung einfach auslöst?
Ja, herzlichen Dank für diese Zusammenschau an euch alle. Wir haben jetzt eine ziemlich breite Brücke, sozusagen eine breite Seebrücke geschlagen. Und ich würde jetzt sehr gerne dann eben auch öffnen für die Gäste, die sicher noch ganz andere Fragen auch umtreiben. Sie können die Fragen gerne speziell auch an Personen stellen oder unsere Co-Moderatorin Stefanie Sudhaus wird dann die Fragen jetzt an uns alle oder an eine bestimmte Person geben.
Ja, es sind hier schon einige Fragen eingegangen und ich kann mal so ein bisschen zusammenfassen. Eine der drängendsten Fragen ist, wie kann das überhaupt sein, dass so massiv gegen die Völkerrechte verstoßen wird und wo kann man das vor Gericht bringen? Gebe ich jetzt einfach mal so weiter.
Dann würde ich loslegen.
Unser Jurist, sehr gut, Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also das Problem, das wir haben, zum Beispiel die Unterbringungssituation in Moria entspricht die EU-Aufnahmerechtlinien gar nicht, wo die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, diese EU-Aufnahmerechtlinien umzusetzen. Das heißt, im Menschenrechtsgesetz gibt es so viele Rollen oder Regeln, die nur theoretisch sind, aber da müssen die Betroffenen selbst klagen. Und zwar erstmal auf kommunaler Ebene und dann gehen sie auf eine nationale Ebene, um das Nationalrecht zu ändern. Und wenn sie diese Klage nicht hinkriegen, dann müssen sie auf europäischer Ebene klagen. Das kostet erstmal so eine intensive Arbeit, Jahre vom Verfahren. So viel Geld, wo Betroffene selbst nicht wissen und einfach Informationen, die die Betroffenen fehlen. Und von daher sehen wir gerade, dass diese ganze Verstoßen an Menschenrechte, zum Beispiel, ich habe eine Frage auch gelesen, es muss ein Zugang zum Asylverfahren gesichert. Theoretisch ja. Die Frage, wer kann dagegen klagen? Allen illegalen Rückschiebungen im Mittelmeer, die die europäische Küstenwache jetzt machen, Wer kann dagegen klagen? Und wo können sie da dagegen klagen? Das sind alle Fragen, die zeigen, dass wir theoretisch so viele Gesetze auf europäischer Ebene und auch in den nationalen Staaten haben. Es gibt aber keine richtige Umsetzung zu diesen Gesetzen. Und den Zugang zu den Klagen wird erschwert dadurch, dass die Betroffenen nicht die Ressourcen und Kapazitäten, das zu machen, und auch nicht die Informationen zu ihren Rechten haben. Das wird alles blockiert, dass sie das bekommen. Auch selbst in Deutschland. Ich würde jetzt nicht so weiter weggehen. Auch selbst in Deutschland gibt es so viele Verstoße an das Asylrecht, wo die Betroffenen einfach nicht wissen, dass sie irgendeinen Anspruch im Gesetz haben und wo sie klagen würden können, wenn sie diesen Anspruch nicht bekommen.
Ja, vielen Dank. Also es gab auch vor dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte durchaus mit italienischen Anwälten auch durchgefochtene Klagen von Menschen, die nach Libyen zurückgeschoben wurden. Schon vor 10 Jahren ungefähr waren da auch Klagen erfolgreich sogar. Nur das Riesenproblem, wie Tarek das gerade auch schon unterstrichen hat, die meisten kommen niemals in die Lage, dass sie klagen können. Und selbst wenn sie klagen und sie... Al-Haziri hieß damals der Fall, glaube ich, versus Italy. Selbst dann haben sie in dem Moment, hat eine Person sozusagen Recht bekommen. Es wurde einmal erstritten, es wurde nochmal unterstrichen, dass es eine Rechtsverletzung ist. Aber leider haben wir eben die Situation, dass Rechte, die noch vor 10 oder 15 Jahren als verbrieft galten und wo sich niemand vorstellen konnte, dass sie jemals so dem Verfall anheimgegeben werden, dass das jetzt sozusagen fast normal geworden ist. Und dazu gehört die Rückschiebung nach Libyen. Und dazu gehört eben auch der ganze Komplex natürlich der Rettungspflicht. Also wir haben ja eine Verschiebung von Recht. Wir haben einen Verfall von Recht. Das sind Rechte, die eben die ganz fundamentalen universellen Menschenrechte eben betreffen. Ich hatte hier eine Frage, darauf möchte ich ganz kurz antworten, Steffi, wenn ich darf. Ich hatte hier eine Frage im Chat gesehen an mich. Das möchte ich kurz beantworten, weil das tatsächlich auch nochmal diesen Irrweg auch der europäischen Politik zeigt. Liebe Frau Klepp, Sie hatten vorhin angesprochen, dass die EU die Situation in Libyen erst zugespitzt hat. Können Sie dazu noch etwas mehr sagen? Also damals war die Situation, dass die allerersten Boote aus Libyen nach Italien gekommen waren. Das war im Jahr 2006. Und ich habe dann einen Monat Feldforschung gemacht in Libyen. Das war damals noch möglich. Es war schon damals ein Land, das sehr unter Druck war. Gaddafi war Präsident. Die Menschenrechtssituation war schon damals schrecklich. Aber es war eben möglich, dass man dorthin geht und mit den Menschen zum Beispiel auf der Straße über die Situation redet, mit den Migrantinnen redet. Und mir haben dort viele gesagt, dass die Situation so war, dass erst als dann diese ersten Abkommen mit der EU und auch vor allen Dingen mit Italien geschlossen wurden, dass Gaddafi eben anfängt, diese Haftzentren einzurichten. Darauf hat die EU damals gedrängt und vor allen Dingen Italien hat darauf gedrängt, auch mit dem sogenannten Freundschaftsvertrag, wo damals schon 5 Milliarden Euro geflossen sind an Libyen. Also es ist auch immer Geld geflossen dann nach Libyen, um dieses Regime zu etablieren. Und damals war eben die Situation dann so, je mehr die EU Druck gemacht wurde, desto schrecklicher wurde die Situation in Libyen für die Menschen. Und selbst die Menschen, die schon 10 Jahre dort in Ruhe gearbeitet hatten sozusagen, im Haushalt oder auf den Märkten oder auf dem Bau zum Beispiel, dass selbst die dann auf einmal um ihr Leben gefürchtet haben. Und einige sind zurück nach Hause gegangen, aber ganz viele konnten nicht zurück nach Hause, weil sie zum Beispiel aus Eritrea kamen oder aus anderen Ländern, wo die Situation sehr schlimm ist. Und die sind dann tatsächlich, haben sich auf die Boote gesetzt. Also das ist der Irrsinn, der dahinter steckt, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Stefanie, möchtest du
noch? Ja, es gibt noch mehr Fragen. Es gibt hier zum Beispiel eine Frage an Aminata. Gibt es in Schleswig-Holstein ein Programm, das hattest du ja angesprochen, für Geflüchtete? Da meintest du, es gibt eines. Und welches genau ist das? Ist das identisch mit diesem LAP 500-Programm für 500 Personen? Wobei noch ein Großteil der Mütter mit Kindern, für die das gedacht ist, ja noch in Ägypten festsetzen. Kannst du da bitte noch mal was dazu sagen, Aminata?
Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Genau, wir haben dieses humanitäre Aufnahmeprogramm gemacht für 500 Personen. Das ist genau dieses LAP-Landesaufnahmeprogramm. Und die ersten knapp 100 Menschen, also 85 Personen, sind letztes Jahr angekommen. Dann, wir haben Leute und Beamtinnen und so weiter auch nach Kairo geschickt, dort vor Ort. Die Dossiers werden hier getroffen, werden hier ausgewählt und so weiter, wie man das quasi am besten organisiert, zusammen mit UNHCR und IOM. Und genau, Carola hatte das vorhin angesprochen, durch die Pandemie pausieren viele Programme gerade. Und ich habe heute aber erst von unserem Innenministerium gehört, dass es wieder losgeht mit den Dossiers und dass es wieder losgeht mit der Aufnahme. Also die letzten Monate ist es komplett pausiert. Und dieses Jahr hätten wir eigentlich aber auch 200 Personen aufgenommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch hinbekommen, dass die nächsten Personen herkommen, weil das natürlich eine katastrophale Situation ist. Wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, dann werden wir das im nächsten Jahr einfach nochmal verdoppeln quasi, um die vereinbarte Zahl hinzubekommen. Ich glaube, das ist nur ein wirklich ein minimaler Schritt, das überhaupt zu machen. Ich glaube, wir könnten als Bundesländer mehr solche Programme machen, am besten am Anfang von Koalitionen dann schon mal festzuschreiben, man möchte noch eine viel größere Zahl an Menschen über solche Programme herbringen und vor allem auch die Flanke offen zu lassen, das auch zu wiederholen im Laufe einer solchen Koalition. Es war kompliziert, das hinzubekommen und überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen. Aber was für uns klar ist, ist, dass wir das immer wieder wiederholen wollen eigentlich. Also für uns Grüne an der Stelle muss ich dann aber auch noch mal klar sagen, dass wir glauben, dass solche Formen von humanitären Aufnahmeprogrammen, Resettlement-Programme notwendig sind, um einen anderen Weg zu gehen, genau.
Kann man dann noch eine Frage anschließen? Und zwar, ist Corona da nicht etwa eine Ausrede gewesen, um die Flüchtlinge jetzt nicht aufzunehmen? Denn hätte man nicht gerade jetzt in der Corona-Situation mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen, um sie aus diesen schlechten Hygienesituationen aus dem Lager zu befreien?
Also natürlich ist das eine Situation, ich finde, das hat man ja auch gerade als präsentestes Beispiel auf Lesbos gesehen, dass es genau eine Situation ist, in der man ja eigentlich noch viel schneller handeln muss. Für unser humanitäres Aufnahmeprogramm gehe ich nicht davon aus, dass das ein politisches Kalkül war, weil am Anfang, daran werden sich viele noch erinnern, gab es ja extrem viele Rückholaktionen von deutschen Staatsbürgerinnen und so weiter, die dann zurückgeholt worden sind. Und das war der Grund, den uns das Innenministerium, ich bin nicht vor Ort, ich bin auch nicht im Innenministerium, aber das ist die Information, auf die muss ich mich verlassen an der Stelle ein Stück weit, das Landesinnenministerium uns gegeben hat an Information, dass die Menschen wieder zurückgeflogen worden sind und die Programme einfach gestoppt sind an der Stelle. Und politisch kann man das vielleicht auch noch mal ein Stück weit anders bewerten und sagen, man hätte da einen anderen Weg gehen können. Aber das ist das, was wir mitgeteilt bekommen haben. Aber für uns auch klar war, sobald es wieder möglich ist, das zu tun, werden wir das tun. Aber wenn die Landesbeamtinnen quasi zurückgezogen worden sind, war das der Moment, wo es pausiert ist, ja.
Okay, ein anderer Fragenkomplex, der sich hier auftut im Chat, geht nochmal so in die Richtung EU. Mit welcher offiziellen Begründung blockieren die Bundesinnenministerien die Aufnahme der Flüchtlinge? Und wie soll man die Probleme für eine europäische Lösung verstehen? Welche Länder blockieren oder helfen?
Soll ich dazu auch nochmal was sagen? Oder an wen war das gerichtet?
Du kannst dann gerne noch mal kurz dazu was sagen. Ich würde dann übernehmen, würde dann vielleicht auch noch mal kurz auf die Komplexität der Rettungspflicht eingehen und wo da ganz genau auch gerade die rechtlichen Auseinandersetzungen laufen, auch zum Beispiel vor den Gerichten in Italien. Und dann würde ich gerne noch mal das Wort auch an Zane geben. Aber gerne noch mal kurz, wer sind genau die
Gut.
Also ich kann das nicht für alle europäischen Innenminister sagen. Ich kann das nur für unseren deutschen Bundesinnenminister ganz konkret sagen, wie der reagiert auf unsere Anfragen aus Schleswig-Holstein. Und da ist die Reaktion in der Regel immer, dass er sagt, ja, wir haben hier, das ist ganz nett, dass ihr euch hier bereit erklärt, aber wir wollen keine Alleingänge, weder von Bundesländern noch von uns als Bundesstaat quasi, zu sagen, wir machen hier jetzt einen Alleingang und wollen Menschen aufnehmen. Also das ist nicht meine Argumentation, sondern die, die der Bundesinnenminister immer wieder an den Tag legt. Und ich persönlich glaube, und ich glaube, das teilen viele Menschen auch, dass es politisch schlichtweg nicht gewollt ist. So.
Ja, vielen Dank. Genau, man hat ja auch gelesen, genau, dass die Österreicher und die Niederländer sich auch sehr sperren, also auch Länder, von denen man das vielleicht nicht so vermutet hätte. Bevor ich jetzt vielleicht nochmal auf diese Komplexität der Rettungsfragen und wo es da genau gerade auch vor den Gerichten Auseinandersetzungen gibt, würde ich auch nochmal Zane fragen wollen. Du hast ja gesagt, dass, ich glaube, du hast das auch in deinem Buch beschrieben, dass die Situation sich in Libyen auch sehr stark nochmal verschlechtert hat aufgrund des Bürgerkriegs. Dass sozusagen die Libyer selber auch sehr stark ums Überleben kämpfen, teilweise wahrscheinlich. Und du hast angedeutet, dass sich dadurch auch nochmal eine neue Ökonomie der Entführung auch etabliert hast. Kannst du dazu noch mal was sagen? Das sind, glaube ich, Dinge, die einfach auch überhaupt nicht bekannt sind.
Ja, es gibt viele Sachen, die Leute bestimmt das nicht wissen über Libyen. Und das ist zum Beispiel, also in Libyen früher damals, also als Gaddafi da war, also da bekommt jeder Bürger also monatlich Geld für sich. Also ungefähr 500, auch die Kinder 500 Dinar. Heutzutage bekommt man nur, wenn du irgendeine Person, der zum Beispiel im Bank, also oder ein Verband von dir zum Beispiel im Bank arbeitet oder so, dann bekommt die. Den anderen, die zum Beispiel gar keinen jemanden, der im Bank arbeiten kann oder sowas, die müssen irgendwas anders machen. Und das ist das Problem bei dem. Und deswegen, die haben keine andere Einnahmequelle, wie ich gesagt habe. Also früher bekommen die Geld, aber jetzt bekommen gar kein Geld. Und die arbeiten auch nichts. Also die Leute, die da arbeiten, nur die Leute, die Ausländer, sagt man, die ganz oft. Also nur die Ausländer, die in Libyen sind, die arbeiten. Und die meisten arbeiten nur kostenlos, weil die bekommen einfach kein Geld von den Leuten, die arbeiten. Die müssen arbeiten. Also du musst arbeiten oder stirbst. Und das ist das Problem. Also wenn ich habe ganz oft gearbeitet ohne Geld, damit ich überleben muss oder überleben kann. Also wenn ich sage zum Beispiel nach der Arbeit, nachdem ich die Arbeit fertig gemacht habe, kannst du mir mein Geld geben, sagt er nein. Wenn du mal haben möchtest, dann bekommst du einfach Waffe in deinen Kopf und das war's. Und viele Leute, also wenn man mein Buch gelesen hat, es gibt ja die Leute, die sich sammeln in einem Sahel, sage ich. Das habe ich auch im Buch geschrieben. Saha ist ein Sammelpunkt, wo die Arbeiter sich sammeln am Morgens, zum Beispiel um 8 Uhr, und kommen dann die Arbeiter und nehmen, also die Leute, die Arbeit haben, und dann wir gehen dann zur Arbeit und so weiter. Und dann kommen einfach die Leute und nehmen uns und die schießen uns einfach am Strand. Also ein paar Leute, ich kenne mehr als 10 Leute, die einfach zur Arbeit gefahren sind und nicht mehr wieder zurückgekommen, und deshalb ich habe das Buch geschrieben. Also die werden nur einfach von diesem Sammelpunkt genommen, also einfach so, der sagt, ich habe Arbeit für dich, du gehst einfach mit ihm, und der schießt sich, weil er gerade eine Waffe von einem, das war ein Mark in Benghazi, ich kann auch den Namen nennen, aber von da die Waffen einfach auf dem Boden, die Leute, die kannst du einfach gleich kaufen mit 100 Dinar oder 200 Dinar, und dann nimmst du deine Waffe und probierst du nicht da, sondern du nimmst 2 oder 3 Leute, die Immigranten, die aus Saha, und dann bringst du da, du sagst einfach, ich habe Arbeit für euch, die nehmen uns und gehen am Strand und schießen da uns und probieren ihre Waffen, die gerade gekauft haben, auf uns. Und deshalb, ich habe das Buch geschrieben, weil ich habe gesagt, ich überlebe sowieso nicht, wenn jeden Tag sowas passiert. Ich muss etwas dokumentieren. Weil da, es gibt keinen Journalisten, es gibt keine Freiheit für Journalisten, es gibt nichts, außer Leute sich selber berichten, was berichten. Und da, ich habe auch kein Handy, ich durfte auch kein Handy haben, sondern ich habe mein Handy selber, wurde geklaut. Und ich war auch fast tot eigentlich. Ich wurde entführt, mein Handy genommen und auch genauso, also das habe ich gesagt, ich kann sowieso nicht überleben, aber ich schreibe was, wenn ich zum Beispiel gestorben bin, dann ist halt so. Und dann habe ich da angefangen zu schreiben. Nachdem ich da angefangen zu schreiben, irgendwann habe ich gesehen, das ist richtig gefährlich. Ich weiß, weil wenn so einen Stift in Libyen hast, in dein Tasche, und die eine gesehen haben, die sagen, du bist kein Agent für ein Land. Du bist irgendein Agent oder du bist ein Journalist oder sowas, und dann du bist sofort tot, ganz ehrlich. Die Leute verstehen das einfach nicht, warum wir hierher kommen. Wir haben einen Grund, dass wir keine Sicherheit haben da. Wir haben gar keine Arbeit. Wir müssen arbeiten ohne Geld. Und in unserer Heimat haben wir noch andere Probleme. Zum Beispiel, wie auch Dr. Kleb gesagt hat, dass zum Beispiel die Leute aus Eritrea, die nicht zurückkommen, doch seit 2006, guck mal, und bis heute, die können nicht zurückgehen. Ja. Und wie, wenn ich aus Eritrea bin, dann ist das, was sage ich dann? Also entweder ich sterbe in Libyen oder ich komme über den Mittelmeer und sterbe ich trotzdem. Oder ich gehe zu meinem Heimatland und sterbe ich trotzdem. Also es gibt keinen anderen Weg.
Es gibt keinen Ausweg, ja.
Nein, es gibt keinen anderen Weg.
Vielen Dank auch für dein Buch, Zain.
Sehr gerne.
Ich muss leider auch das unterstreichen, was du sagst. Ich habe auch einen unglaublichen Rassismus damals erlebt in Libyen.
Das kann ich vorstellen.
Wir haben Migrantinnen erzählt, dass sie Angst haben, extra überfahren zu werden von Autos. Das war
davon nicht passiert.
Und ich glaube, das sind immer noch Dinge, die sehr wenig bekannt sind, wie schlimm die Situation dort ist. Und eigentlich kann man nicht fassen, dass dann auch hier die Aufnahme nicht möglich sein soll. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich habe hier eine Frage, die hier ganz drängend auftaucht, mehrmals schon geschrieben wurde. Die Zuhörer beschäftigt jetzt, wie kann man in der Zivilgesellschaft mehr Druck aufbauen, abgesehen jetzt von Demonstrationen. Was kann man also wirklich tun als Person, als private Person, damit sich die Situation ändert? Und wie viel Druck können Unternehmen auch ausüben, wenn sie zum Beispiel Forderungspapiere stellen?
Also ich denke, es ist super, wenn es von allen Seiten sozusagen kommt, wenn alle Petitionen unterschrieben werden, wenn man auf die Straße geht. Ich glaube, der Druck auf der Straße vom Mittwochabend war auch schon hoffentlich für die Politik eindrücklich. Was sagt ihr dazu?
Ja, also der große Druck auf die politische, auf allen politischen Ebenen kam durch die Straßen. Aber ich kann es verstehen durch die jetzige Situation, wenn Menschen sagen, okay, was können wir auch denn außerhalb der Straßen machen. Da gibt es zum Beispiel einfach eure Abgeordneten zu schreiben und sie zu fordern, wenn sie auf kommunaler Ebene sind, in eure Städte zu fordern, dass die Stadt sich als sicherer Hafen erklärt und sich auf die Landesebene wendet, beziehungsweise auf die Bundesebene wendet. Wenn ihr in politischen Parteien Mitglieder seid, einfach eure Abgeordneten auf Bundesebene zu schreiben, dass sie sehen, dass ihre Parteienbasis für die Aufnahme ist, beziehungsweise auch durch Vereine, Organisationen Forderungspapiere zu stellen, auf allen politischen Ebenen, Kommunal-, Bundes- und Landesebene, finanzielle Unterstützung für politische Bewegungen oder Organisationen wie Seebrücke, wie Sea-Watch, wird auf jeden Fall sehr hilfreich. Finanzielle Unterstützung für Organisationen, die zu Ort arbeiten, wie zum Beispiel Organisationen und NGOs, die in Griechenland gerade arbeiten. Sie brauchen jetzt jede mögliche Hilfe dort, damit sie irgendwas für die Menschen zu Ort zu machen. Das sind alle Möglichkeiten. Und auf jeden Fall, also große Firmen oder private Firmen, wenn sie einfach politische Forderungen auf die Politik stellen, sie haben auch einen ganz anderen Einfluss auf die Politik. Und das bedeutet auch, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich würde sagen, also jeder mögliche Schreibstück, Forderungspapier, Möglichkeit, auf die Straßen zu gehen, Social-Media-Beiträge, einfach auf Twitter und allen auch anderen Social-Media-Kanäle. Wenn ihr vom Politiker in irgendwas seht, wo ihr denkt, nein, das stimmt nicht, dann einfach sie zu antworten, sie zu schreiben, damit sie einfach mitbekommen, was die Zivilgesellschaft möchte. Und das soll gezeigt werden. Und irgendwann wird diese Blockadehaltung sich lösen. Das wird nicht so für immer bleiben.
Das hoffen wir sehr, ja. Es ist schlimm, dass man in den letzten 25 Jahren eher leider immer eher einen Niedergang gesehen hat. Das macht mich manchmal auch sehr wütend und auch sehr hilflos. Aber ich stimme dir absolut zu, Tarek. Das Gute ist, dass wir in allen Städten zum Beispiel auch die Seebrücke jetzt haben. Wir haben aber auch solche Organisationen wie Pro Asyl, wo man sich sehr gut informieren, aber auch sehr gut unterstützen kann mit Mitgliedschaften, um nur einige zu nennen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, die auch sehr in sehr vielen kleineren Städten auch verwurzelt sind.
Und für die Menschen, die gerne auch auf den Straßen gehen, die Seebrücke hat heute aufgerufen, eine Aktion, einfach wir haben eine Aktion Modus aufgerufen, weil einfach wir sehen den Notstand dort in Moria und haben wir allen Lokalgruppen einfach drum gebeten, in ihre Städte von der Seebrücke Demonstrationen zu organisieren, mehrere Arten von Aktionen. Es waren nicht nur Demos auf die Straßen. Und in Berlin mobilisieren wir gerade für die 20.09., damit wir auf Bundesebene auch nochmal Druck machen. Deswegen kommt gerne, also engagiert euch bei der Seebrücke. Da kann man vieles machen. Es geht nicht nur um Organisationen, es geht um Social Media Arbeit, um Strukturarbeit. Wir brauchen auch in der Bewegung jegliche. Deswegen, es geht nicht nur um auf die Straßen zu gehen, sondern es gibt auch viele Bereiche, in denen man arbeitet.
Herzlichen Dank, Tarek. Steffi, möchtest du noch eine Frage einbringen?
Ja, hier sind noch zwei Fragen. Die eine ist, in welcher Form und Schnelle erreichen Forschungsergebnisse die Politik? Oft durchläuft die Forschung einen langen Peer-Review-Prozess, sodass auf heutige Vor-Ort-Probleme in der Schnelle nicht mit Forschung reagiert werden kann. Das ist die eine. Und ist auf lange Sicht gesehen die Vor-Ort-Hilfe der menschlich-ethisch bessere Weg als die Tatsache, dass Menschen ihr Heimatland verlassen müssen? Und ich meine hier nicht das Thema der freiwilligen Migration. Vielen Dank.
Zwei ziemlich unterschiedliche Fragen. Ich kann ja mal ganz kurz was zu den wissenschaftlichen. Also wir haben ja insgesamt zum Glück inzwischen auch ein großes Netzwerk auch von kritischer Migrationsforschung, von Grenzregimeforschung. Wir haben zum Beispiel auch CRITNET. Das ist das Netzwerk kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, das wir 2008 schon gegründet haben. Und das sind viele Forscherinnen und Forscher, die auch sehr an der Schnittstelle zu Aktivismus arbeiten. Das heißt, sie versuchen auch immer, ihre Forschungsergebnisse auch schnell in die Politik sozusagen einzuspeisen. Ich habe damals, als ich mein Buch geschrieben habe zu Flüchtlingen auf dem Mittelmeer, dass man auch Open Access runterladen kann, übrigens bei Transkript, bei dem Verlag, die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht in der Schublade verschwunden ist, sondern dass zum Beispiel auch sogar in europäischen Hearings im EU-Parlament Informationen aus Libyen daraus verwendet wurden, dass auch andere Organisationen, die Informationen aufgegriffen haben. Das heißt natürlich auch, dass man nicht unbedingt darauf wartet dann, dass das alles ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, sondern dass man auch im nicht-wissenschaftlichen Raum erstmal natürlich auch eigene Erfahrungen, eigene Eindrücke weitergeben kann und das auch in einer nicht so wissenschaftlichen Sprache zum Beispiel macht. Das heißt, wir können als Wissenschaftlerinnen ja auch in verschiedenen Kanälen natürlich uns bewegen, wie ich das ja hier heute Abend auch mache. Dass das alles aneinander anschließt und wissenschaftlich dann auch woanders dann untergebracht wird, ist natürlich auch klar, sozusagen. Das ist aber eine sehr interessante andere Diskussion, würde ich sagen. Und für die zweite Frage würde ich nochmal weitergeben wollen.
Ja, da würde ich vielleicht gerne noch was dazu sagen würden. Es ist ja so, dass gemessen seit den 70ern der globale Norden in der Einkommensschere zum globalen Süden sein Einkommen um das Sechsfache verdoppelt hat. Also der Abstand hat sich versechsfacht. Ne? Was wir machen müssen, ist den Kapitalismus abschaffen. Das ist ganz klar, der Kapitalismus sorgt für diese Ungerechtigkeit auf der Welt. Wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen die globale Ungerechtigkeit sozial, also die Einkommensunterschiede natürlich verändern. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass Menschen bei sich zu Hause weiter leben können, das wird in einem wachstumsbasierten Wirtschaftssystem niemals funktionieren. Kapitalismus entweder hat Wirtschaftswachstum oder Rezession. Das heißt, in diesem System kann das nicht funktionieren. Der Kapitalismus funktioniert nur, wenn eine kleine Elite ganz reich wird und der Rest der Leute bleibt arm. Es gibt vom letzten Jahr einen Bericht vom UN Special Rapporteur, heißt er. Der hat also Klima und extreme Armut ist dessen Bericht eben gewesen. Und er spricht davon, dass wir eine Klima-Apartheid haben werden. Ne? Weil nämlich die Klimakrise, die ökologische Zerstörung hauptsächlich ja die Leute trifft, die schon jetzt arm sind. Die haben keine Rücklagen, die haben keine Versicherung und so weiter. Das heißt, die Einkommensschere zwischen armen und reichen Ländern wird immer noch weiter auseinandergehen. Es gibt auch die Prognosen. Im Moment ist es so, dass 2% der Erdoberfläche praktisch für Menschen nicht bewohnbar sind, weil die zu heiß sind. Im Jahre 2070, wenn es jetzt so klimamäßig so weitergeht und wir nicht jetzt wirklich radikal die Emissionen runterbringen, dann sind es 19% der Erdoberfläche dort, die nicht bewohnbar sein werden. Da können wir nichts mehr machen, dass wir den Leuten vor Ort helfen. Dort wird es zu heiß sein, also es ist auch Südasien, ne? Dort wird es zu heiß sein, dass man dort wohnen kann. Und da ist Migration letztlich das, was die Leute machen müssen, um zu überleben. Na? Also wir sehen, dass die Themen sind super verknüpft. Natürlich muss man den Leuten irgendwie vor Ort helfen, aber wir müssen da wirklich an die Wurzeln dran. Die Wurzeln sind das Wirtschaftssystem, das wir global haben, das diese Armut erst schafft. Und natürlich die Umweltzerstörung, die wir allerorten haben, nicht nur eben Klima, auch Arten, natürlich Ozeanversauerung, die Verlust der Böden halt durch die Landwirtschaft, die wir haben. Das sind die Kernprobleme. Und wir können das eine nicht ohne das andere auch lösen.
Ja, herzlichen Dank, Carola. Ich kann das nur unterstreichen.
Vielleicht noch eine kleine Frage von meiner Seite, und zwar wahrscheinlich eine naive Frage. Ist mit freiwilliger Migration gemeint einfach die Migration, die aufgrund der Ausbeutung von Menschen und Natur durch die europäische Großkonzerne in Afrika passiert? Ich habe den Begriff an sich nicht verstanden. Ist das damit so gemeint? Und noch eine Frage, ob das wirklich freiwillig ist?
So habe ich dich jetzt auch verstanden, Tarek. Also deine These ist offensichtlich, dass es so gut wie keine freiwillige Migration sozusagen geben kann aus dem globalen Süden in den globalen Norden, weil eben diese Ungleichheit, von der Carola gerade geredet hat, eben vorhanden ist. Und ich kann da Carola auch grundsätzlich leider nur zustimmen. Inzwischen arbeite ich ja viel zum Klimawandel, auch zum Thema Klimamigration. Ich habe in Ozeanien geforscht jetzt die letzten 10 Jahre. Es stimmt, wir brauchen grundsätzlich eine sozial-ökologische Transformation. Bevor wir aber dieses Fass nochmal aufmachen, auch da würde ich dir zustimmen, Carola, was wir natürlich auch brauchen, ist eine viel kohärentere Politik, auch in Richtung zum Beispiel, wenn wir uns die Wirtschaftspolitiken angucken, also auch jetzt mit Bezug auf Migration. Solange wir hier Märkte in Afrika mit Schweinefleisch zum Beispiel überschwemmen, ist es natürlich sehr schwierig, lokale Ökonomien aufrechtzuerhalten und Ähnliches. Ich würde sagen, ja, Steffi?
Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, denn es ist jetzt 19.30 Uhr. Wir können gerne noch weiter sprechen. Es ist nur so, dass Aminata los muss. Und ich möchte mich bei ihr nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass sie hier war und sich an dem Gespräch beteiligt hat und so viele interessante Fakten mit eingebracht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bei einer anderen Veranstaltung wieder. Herzlichen Dank und ja, genau. Und wir anderen können natürlich, solange wir noch Zeit haben, gerne noch weiter diskutieren. Es sind natürlich immer noch Fragen da. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Aminata. Du hast gerne noch mal kurz ein kurzes Abschlusswort. Ich drücke dir ganz doll die Daumen für uns alle sozusagen, dass ihr es schafft, weiter in der Blockadehaltung aufzulösen.
Ja, danke auch zurück an diese Gesprächsrunde. Ich bin sehr gewohnt, in vielen Gesprächsrunden zu sein und man hat nicht immer Gesprächsrunde, sage ich jetzt mal ganz offen und transparent, wo man so viel mitnimmt und so viel lernt. Und deswegen auch wirklich vielen Dank zurück an alle Teilnehmenden in dieser Runde. Es hat mich sehr gefreut, daran teilnehmen zu können und auch an die ganzen Fragen aus dem Chat. Vielen Dank und schönen Abend noch. Und ich komme gerne nochmal wieder. Bis dann.
Super, danke Aminata. Ich würde sagen, auch mit dem Blick auf die Zeit, dass wir vielleicht jetzt noch 5 Minuten machen, weil natürlich alle von uns eingespannt sind, vielleicht auch noch auf eine Demo wollen, zum Beispiel heute Abend. Die Seebrücke hat ja auch für heute Abend wieder teilweise mobilisiert. Ich wollte noch mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz auf die Komplexität der Rettung eingehen, weil das auch immer wieder Thema war. Und dann würde ich gerne noch eine Abschlussfrage nehmen. Und vielleicht nochmal ganz kurze Abschlussstatements von allen. Also nochmal, um sich das ganz kurz zu vergegenwärtigen. Die Rettungspflicht gibt es. Wir haben die vorhin auseinandergenommen und dargelegt. Was aber auch Fakt ist in Italien, ist, dass Salvini sogar ein Schiff der eigenen Küstenwache 2018 festgesetzt hat, die Diciotto damals. Inzwischen hat der Staat, hat der italienische Senat die Immunität von Salvini aufgehoben, damit die Staatsanwaltschaft von Palermo ihn genau deswegen anklagen kann, wegen Freiheitsberaubung. Weil die Giotto damals Geflüchtete aufgenommen hat, die sie nicht ausschiffen konnte, aufgrund von dem, auf das Geheiß von Salvini hin. Also die Staatsanwaltschaft Palermo möchte Salvini weiterverfolgen deswegen. Die Staatsanwaltschaft Agrigento und die Staatsanwaltschaft Catania ist hingegen so drauf, dass sie Retterinnen wegen Menschenschmuggel aufgrund von Rettung anklagen möchte oder auch anklagt. Das heißt, wir haben ja wirklich auch gerade sozusagen auf der Ebene der Staatsanwaltschaften, der Gerichte, haben wir einen riesen Aushandlungsprozess in Italien, wo wir wirklich auch natürlich hoffen, dass das weiter irgendwie so ausgeht. Bisher sind immer alle Retterinnen freigesprochen worden, muss man dazu sagen, von der Cap Anamur bis heute. In Deutschland ist die Rechtsprechung auch ganz klar, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht gerettet wird. Aber wie gesagt, es gibt eben diese sehr große Komplexität und diesen sehr krassen Aushandlungsprozess. Ich würde mich damit jetzt schon mal verabschieden und ganz, ganz herzlich bedanken an alle Teilnehmenden. Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Ich würde jetzt allen noch mal kurz das Wort geben. Vielleicht in der Reihenfolge Zain, Carola und Tarek und dann kann Steffi die Runde ganz gerne schließen. Ganz, ganz herzlichen Dank von mir für diese sehr, sehr interessanten Einblicke. Zain? Hallo? Es ist so ruhig da draußen. Zain, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen?
Ja.
Okay, super.
Ah ja, vielen Dank nochmal. Sorry, ich habe das also vergessen einzuschalten. Ja, ich freue mich sehr, dass heute dabei war, also war bei Ihnen war. Und noch was, ich wünsche mir, dass alle Leute gerettet werden, egal woher die kommen und von welcher Weg die kommen. Alle sind Menschen und ich hoffe, dass alle gleichberechtigt sind und gleichzeitig behandelt. Und nicht, dass zum Beispiel du bist so oder du hast andere Hautfarbe oder du hast zum Beispiel, du bist von diesem Land oder sowas. Ich habe noch was traurig ist jetzt, dass mein bester Kollege, der mich gerettet hat, bevor auch in so einer Rettung, also alles ich im Schiff war Und das heißt, Deutschland jetzt vorgestern verlassen, weil er hat seit 5 Jahren jetzt nicht anerkannt ist. Und er war mit mir immer und er hat mein Leben gerettet. Leider, er musste das Land verlassen, weil er keine andere Chance hat, obwohl er so engagiert hat, sehr integriert und alles. Und das macht mich richtig traurig, ganz ehrlich. Und das genauso nach der Rettung auch, das haben wir dasselbe Problem, ja, mit so ganz viel zu machen, viel zu tun. Also das ist kein Problem, alle machen das so, aber trotzdem, dass man nicht anerkannt ist, 5 Jahre lang, das ist richtig traurig. Mehr kann ich nicht sagen.
Herzlichen Dank.
Dass alle Leute, die hier sind, auch bitte noch anerkannt werden oder sowas, weil das geht gar nichts.
Ja, die Unsicherheit geht dann hier weiter. Herzlichen Dank, Sven. Auch, dass du dabei warst. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, Dankeschön.
Carola.
Ja, ich danke mich erst nochmal echt bei allen für das interessante Panel und eben die Beiträge, die kamen. Also ich muss auch sagen, dass ich da viel davon gelernt habe, wie eben die anderen Perspektiven da so sind. Ich denke wirklich, es macht einen großen Unterschied, dass Leute sich einsetzen. Und auch, wenn man manchmal so denkt, so die kleine Sache, die ich jetzt mache, die macht gar nicht so den großen Unterschied. Ich denke doch, wenn sich eben viele Leute engagieren, dann kommt das alles zusammen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns eben auch nicht nur darauf fokussieren, dass Leute hier rein dürfen, das ist natürlich wichtig, aber eben auch schauen, was passiert dann mit den Leuten, wenn die erstmal hier in Deutschland sind, wie können wir die dann unterstützen, da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann eben genau das, was Sein jetzt sagt, ne? Uns gegen Deportationen einsetzen, das gehört nämlich auch dazu, weil es gibt auch richtig, richtig, richtig viele Bescheide von Behörden über Deportationen, die eigentlich dann nachher falsch sind, wo Leute zum Teil schon abgeschoben worden sind, dann wird festgestellt, dass es falsch war, dann werden sie wieder zurückgeholt. Also auch da ist es so, ich erlebe das, viele Leute sagen, ich habe kein möglichst See zu fahren, was kann ich denn machen, wenn die Leute schon in Deutschland sind oder wenn sie dann eben in Gefahr sind, auch abgeschoben zu werden. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzusetzen und es macht wirklich, wirklich einen Unterschied. Jede kleine Aktion, alles, was man da reingibt, das hilft echt. Und ich kann halt auch Leute nur darum bitten, wer das möchte, wer Zeit hat, sich zu engagieren, das macht wirklich einen Unterschied.
Ganz herzlichen Dank, Carola, auch für dein Engagement natürlich. Und Tarek, du hast jetzt hier noch kurz die Schlussworte für unser Panel und dann würde Steffi schließen. Danke.
Ich kann mich Carola nur anschließen. Es ist unsere Rolle hier dann täglich in meiner Arbeit zu kämpfen. Ich arbeite als Jurist und mache selber Aufenthalts- und asylrechtliche Beratung und weiß ich genau, wie schwierig ist das. Und deswegen jeder kleine Helfer in diesem Bereich, Menschen zu Ausländerbehörde, zu Termine dort begleitet wurden, dass Menschen diese Sicherheit haben können. Es gibt eine Person, die mich unterstützt, ist auf jeden Fall erforderlich. Und jeder kleine Hilfe, also die Gesellschaft im großen Kontext, ist auf einzelne Menschen basiert. Und wenn wir jeder Kleinigkeit geben, dann wird das ganz anders aussehen. Wenn jeder von uns einen Alltagsrassismus auf der Straße bekämpfen kann oder das kommentieren kann und nicht so einfach lassen in der U-Bahn oder auf der Straße. Das wird auf jeden Fall eine Hilfe sein. Und wie gesagt, also einfach sich zu engagieren ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es geht nicht nur um Demos, sondern es gibt wirklich Arbeitsbereiche, wo jeder damit unterstützen kann. Und es ist halt, man hat immer diese Hürde von politischem Engagement. Wie kann ich dort ankommen? Spreche ich richtig? Würde ich mich in der Gruppe finden? Für mich als eine Person, die erst seit 2015 hier ist, war das super niederschwellig. Und ich könnte ankommen. Ich könnte bei den Gruppen mitarbeiten und wurde angenommen. Und ich glaube, das wird auch für jeden Einzelnen von uns möglich. Deswegen bitte engagiert euch. Jeder kleine Helfer ist sehr wichtig.
Ja, vielen herzlichen Dank. kann ich nur nochmal an alle sagen, an Silja für die Moderation, an Sein und Tarek und Carola nochmal herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessante Runde. Ich denke, die Flucht übers Meer stellt wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Reise dar. Und diese Reise ist auch nicht beendet, wenn die Menschen in sicheren oder vermeintlich sicheren Ländern angekommen sind. Denn eines der größten Probleme ist wirklich die Anerkennung. Das habe ich auch schon von vielen Seiten gehört, weil die seelische Unsicherheit ja damit auch einhergeht. Was passiert? Und das oft über Jahre, das ist eine große Belastung für die Menschen und sicher nochmal ein anderes großes Thema. Für heute war es aber sicher genug. Gute 1,5 Stunden. Wir wollen es nicht überreizen. Aber herzlichen Dank für alle, die interessiert sind, sich das nochmal in Ruhe anzugucken oder anzuhören. Wir werden diese Diskussionsrunden nochmal auf unserer Homepage www.ocean-summit.de einstellen, wo Sie sich das gerne nochmal angucken können. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, Sie sind auch bei den weiteren Veranstaltungen immer wieder mal dabei. Wir haben tolle Formate, Sie sind herzlich eingeladen und ansonsten bleibt mir nur noch allen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank und lassen Sie sich wiedersehen. Danke.